Mitreden, diskutieren oder kritisieren. Der Sonntalk, deine Uniradio-Talksendung.
Guten Abend hier zum Sonntalk in der Campus Crew. Wir haben es 20 Uhr. Heute unser Thema Privatsphäre, Illusion oder Must-Have. Denn in Zeiten von Facebook, Internet, Twitter und YouTube und allen, wie sie heißen, brandaktuelles Thema. Und bei mir zu Gast einmal Professor Dr. Dirk Heckmann, Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Sicherheitsrecht und Internetrecht und Leiter des Center for IT Compliance and Trust im Deutschen Telekom Institute for Connected Cities an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen. Die Kernthemen Ihres Lehrstuhls sind innere Sicherheit versus technologische Entwicklung. Sie haben übrigens noch die erste Vorlesungs-Homepage Deutschlands Leben gerufen, Verwaltungsrecht habe ich gelesen. Dann sind Sie Mitglied des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs und Mitglied des CSU-Netzrates. 2001 hatten Sie dann den ersten Lehrauftrag in Richtung Internetrecht, habe ich soweit verfolgt in Ihrem Lebenslauf. Und Thema Ihrer Habilitationsschrift war Geltungskraft und Geltungsverlust von Rechtsnormen und Sie sind bekennender Netzoptimist. Guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend.
Und bei mir auch noch zu Gast Professor Dr. Guido Pollack. Sie sind Inhaber des Lehrstuhls für allgemeine Pädagogik und hochinteressiert an sozialen Netzwerken. Da Sie kein Online-Steller des eigenen Lebenslaufes sind, war ich leider gezwungen, aus Facebook ein paar Informationen über Sie herauszuziehen. Da wäre zum einen, Sie kommen aus München, sind 1952 geboren, 72 das Abitur gemacht. Sie mögen Pink Floyd, Frank Zappa und Steve Earle. Schauen gerne Bella Block, Dr. House und das Kulturjournal. Ihre Aktivitäten sind Hippie und Summer of Love, habe ich gelesen. Und Ihr Sohn fotografiert scheinbar gerne.
Das stimmt alles, aber zunächst erstmal
auch Ihnen einen guten Abend.
Ja. Hallo.
Fühlen Sie sich jetzt in Ihrer Privatsphäre verletzt, wenn ich das hier so vorlese?
Nee, weil das sind Dinge, die ich reingestellt habe, aus unterschiedlichen Gründen. Der eine Grund ist, natürlich zeigt man immer, wenn man im Internet auf Facebook ist, zeigt man was von sich und man will auch was von sich selbst zeigen. Das hat bei mir aber auch ein bisschen einen kleinen provozierenden Hintergrund, weil das sind vielleicht Dinge, die man von einem Hochschullehrer noch dazu vielleicht im niederbayerischen Passau nicht erwartet, dass er solche Dinge schätzt und solche Dinge mag. Und möglicherweise ist diese Differenz zwischen, wie man sich einen Professor in Niederbayern vorstellt und was er dann von sich selber zeigt, möglicherweise ist diese Differenz ein Ausgangspunkt für, Luhmann würde sagen, Anschlusskommunikationen. Und dann denke ich, wäre es für mich ein etwas Positives, was Facebook erzeugt, sinnvolle Kommunikationen. Wer dann was für sinnvoll hält, da glaube ich, haben wir heute 60 Minuten Zeit, darüber ausführlich zu reden. Ja, vielleicht erstmal so viel. Es hat auch noch einen dritten Zweck, weil an unserem Lehrstuhl wird auch in einigen Lehrveranstaltungen über Facebook geforscht, zwischenzeitlich. Wir haben im Studiengang Medien und Kommunikation, vor allem im Masterabschnitt, in den letzten Semestern kleine empirische Forschungsprojekte durchgeführt. Auch darüber können wir vielleicht nachher ein bisschen ausführlich reden. Es gibt zwischenzeitlich auch wissenschaftliche Theorien über Facebook. Theorien, also auch die für Pädagogen interessant sind, nämlich identitätstheoretische Theorien. Mit welchen Identitäten präsentieren sich denn Menschen in Facebook? Ist das eine Identität, die mit ihrer echten Identität konform ist? Oder das würde zum Beispiel eine Theorie sagen, die sagt, in Facebook verlängern wir eigentlich nur unsere reale Identität in einen anderen Kommunikationsraum hinein. Aber wir bleiben eigentlich dieselben. Oder nehmen wir dann eine ganz andere, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, haben wir da unsere dunkle Seite, die wir dann dort ausleben. Und über solche Dinge forschen wir zwischenzeitlich und ein paar Ergebnisse nachher, damit unsere Hörer dranbleiben.
Verfolgen Sie auch die Anschlusskommunikation in Facebook über Ihren Account?
Ja, natürlich. Ich habe auch einen Facebook-Account, daneben noch ein paar Facebook-Fanseiten, obwohl das inzwischen etwas in Verruf geraten ist mit dem Gefällt-mir-Button, ob das überhaupt rechtskonform ist. Aber wir sitzen nicht in Schleswig-Holstein, wo Thilo Weichert das momentan stark angeht, sondern in dem Fall zum Glück in Bayern. Und diese Fanseiten habe ich halt deshalb eingerichtet, damit meine Studierenden noch eine zusätzliche Möglichkeit haben, ein Feedback zu geben auf unsere Vorlesung. Wir haben eine Facebook-Seite Polizeirecht und ab morgen eine Facebook-Seite Verwaltungsrecht, das Semester geht ja los und dann kann man dort auch kommunizieren. Ich gebe aber zu, dass mein eigener persönlicher Facebook-Account etwas geschlossener ist. Ich habe also nur wenige Informationen, die ich öffentlich gemacht habe. Man kann es hier einstellen. Das meiste für meine Freunde, die sind auch durchaus überschaubar, aber dafür kenne ich auch jeden Einzelnen persönlich von meinen Facebook-Freunden. Was ich aber gerne mache, und das ist vielleicht wieder ein kleiner Unterschied nochmal, Herr Pollack, ich weiß nicht, wie Sie es halten, ich twittere sehr, sehr gerne, habe einen Twitter-Account, eLawProf, in dem ich jetzt inzwischen auch schon etwa 550 Follower habe. Dann lohnt es sich ja auch, diese Follower zu bedienen mit Informationen, aber zugegebenermaßen auch weniger aus meinem Privatleben, von meiner Familie etwa, sondern doch auch eher fachspezifische Informationen.
Also Summer of Love kann man bei Ihnen nicht finden?
Nein, aber kann natürlich sehen, dass ich auf dem Konzert von Katie Melua beispielsweise war. Da habe ich auch getwittert, dass das ganz fantastisch war, hat mir sehr gut gefallen. Also ab und zu mal oder kürzlich der Cirque du Soleil in München, in der Olympiahalle, war ganz fantastisch. Das geht dann auch über Twitter raus.
Jetzt gleich mal so vorneweg Grundsätzliches. Gibt es jetzt Informationen über einen Menschen, die jetzt wirklich privat sind und auch so als Rechtsgut gelten? Und wenn ja, habe ich dann eigentlich das Recht, diese privaten Informationen, wenn ich sie dann über Facebook oder andere Plattformen bekomme, zu verbreiten? Was würden Sie sagen?
Erstmal, wenn ich als Jurist jetzt angesprochen bin, ja. Dafür bin ich heute Abend da, muss man unterscheiden. Denn das Datenschutzrecht reguliert zwar genau, wer wann welche personenbezogenen Daten verarbeiten darf, übermitteln darf und so weiter, aber nur dann, wenn man datenverarbeitende Stelle ist. So nennt sich das im Datenschutzrecht. Und das ist nicht jedermann. Das ist jedenfalls momentan nicht der Gesetzesstand oder die herrschende Meinung, dass jeder, der irgendwelche Informationen über soziale Netzwerke beispielsweise verbreitet, also beispielsweise da reinschreibt, mein Nachbar macht gerade dieses und jenes, dass er dann dem Datenschutzrecht unterliegen würde, sondern nur, wenn dies gewissermaßen zielgerichtet und nachhaltig geschieht. Man diskutiert derzeit aber, ob Facebook nicht den Stand inzwischen erreicht hat, dass man sagen könnte, jeder, der einen Facebook-Account hat und den kräftig pflegt und dort ständig Daten auch verarbeitet, ist dann plötzlich im Datenschutzrecht verpflichtet. Das hätte enorme Konsequenzen, weil man dann im Grunde genommen viel mehr Rücksicht nehmen müsste, auch auf die Interessen derer, über die man Informationen verbreitet.
Wäre das aber nicht im Interesse derer?
Das natürlich, selbstverständlich. Eigentlich ist der Persönlichkeitsschutz hier natürlich zu berücksichtigen, dass ich nicht einfach reinschreiben kann, beispielsweise als Schüler mein Facebook-Account, mein Nachbar, der Peter, hat heute eine 5 in Mathe bekommen. Und dass ich dann auch entsprechend verpflichtet wäre. Nur mal ganz ehrlich gesagt, das wäre praktisch ja gar nicht umsetzbar, wenn die Datenschutzbehörden jetzt auch noch auf Millionen von solchen Facebook-Accounts schauen müssten, um das zu regulieren. Das halte ich für praktisch ausgeschlossen.
Ganz aktuell ist ja in der Diskussion der Bundestrojaner. Und wie es in der Politik so üblich ist, fordern die einen, weniger ist mehr, wie unsere Bundesjustizministerin, und andere wollen die innere Sicherheit mehr als nur gewährleisten, wie der bayerische Innenminister. Professor Heckmann, was kommt Ihnen jetzt in den Sinn, wenn Sie von einem Bundestrojaner hören, der mehr kann, als er eigentlich sollte?
Ich muss ehrlich sagen, mich erschreckt das. Denn ich habe ja das ganze Verfahren der Unterdurchsuchung sehr stark mitverfolgt, auch damals die Verhandlung beim Bundesverfassungsgericht am 10. Oktober 2007. Und mir ist noch sehr gut in Erinnerung, wie seinerzeit auch Experten vom Chaos Computer Club, ich glaube auch Konstanze Kurz, die Sprecherin, war seinerzeit auch da, der Kollege Fitzmann, damals Informatikprofessor, und andere, haben dort klar zum Ausdruck gebracht, dass ein solcher Trojaner sehr viele Möglichkeiten rein technisch hat, beispielsweise eben eine Webcam zu steuern, ein Mikrofon anzumachen, Keylogging zu betreiben, das heißt jeden Tastaturanschlag mit zu kontrollieren. Und das Bundesverfassungsgericht hat damals gesagt, das geht natürlich nicht. Das ist absolut verfassungswidrig. Man darf nur ganz bestimmte Kommunikationsinhalte hier auch drauf zugreifen, beispielsweise auf konkrete Mails und ähnliches mehr, aber nicht komplett die ganze Festplatte durchleuchten. Nur, wenn es jetzt so sein sollte, dass das, was damals schon von den Informatikern eben als Problem dargestellt wurde, sich auch so realisiert hat, man klärt das ja derzeit auf, aber es spricht ja manches dafür, dann ist das ein verfassungswidriger Zustand. Und das muss aus meiner Sicht dann schnell auch dahingehend geändert werden, dass man möglicherweise dann einen solchen Trojaner gar nicht einsetzt, weil er sozusagen nicht rechtskonform umsetzbar ist. Ich kann das, was im Gesetz so schön steht, an irgendwelchen Einschränkungen, kann ich in der Praxis gar nicht umsetzen und damit verfehle ich das Gesetz. Und deswegen bin ich momentan erschrocken, dass man eigentlich diese technischen Bedenken, die seinerzeit formuliert worden sind, dass man die nicht im Verfahren umgesetzt hat, beispielsweise bei der Programmierung einer solchen Software, dass man jetzt plötzlich davon hört, dass die Firma, die das gemacht hat, dilettantisch damit umgegangen sei. Und das einzige Glück sei ja wohl gewesen, dass wiederum die normale Virensoftware diesen Trojaner gefunden hat. Übrigens, auch das kann ich im Sinne der Erfinder sein, wenn die staatliche Schnüffelsoftware auf die Art und Weise sozusagen gar nicht richtig zum Einsatz kommen kann, sozusagen Datenschutz durch Dilettantismus. Also das halte ich doch alles für sehr bedenklich.
Professor Pollack, was würden Sie sagen? Brauchen wir sowas wie einen Bundestrojaner in Deutschland?
Ob wir ihn brauchen, das weiß ich schlicht und einfach nicht.
Haben Sie da eine Meinung dazu?
Ja, also mich interessiert zunächst erstmal, jetzt wieder mal aus einer pädagogischen Fragestellung heraus, weniger, das war so ein bisschen der alte Blick auch der Medienpädagogik, was machen die Menschen mit den Medien? Das war so die alte Fragestellung. Mich interessiert vielmehr, was machen die Medien mit den Menschen? Also in Richtung so Mediensozialisation, was passiert eigentlich? Und wenn Menschen keine Chance haben, auf das, was Medien mit ihnen machen, zu reagieren, also sich dazu kritisch zu verhalten, sagen, das möchte ich nicht, dass die Medien das mit mir machen, weil ich mich weiß, welche Wirkungen das auf mich und auf mein Umfeld hat, dann wäre das für mich auch so ein kleiner Warnhinweis, wo ich mich sofort Herrn Heckmann anschließen würde und sagen, bevor das technische Kind in den Brunnen fällt, sollte man den Brunnen zumachen. Was machen jetzt die Medien mit den Menschen? Was macht der Bundestrojaner mit den Menschen? Also juristisch halte ich mich raus, das kann ich nicht beurteilen. Aber er macht das, was wir ja seit den 40er, 50er Jahren so aus der Gesellschaft, aus der kritischen Gesellschaftstheorie kennen, erweitert eigentlich die Fremdbestimmung des nach unserem Grundgesetz ja eigentlich selbstbestimmten mündigen Individuums, diese Fremdbestimmung weitet er aus. Und da würde ich sagen, das ist eine bedenkliche Entwicklung, wenn Fremdbestimmung staatlicherseits oder von wem auch immer sozusagen ausgeweitet wird, ohne dass Menschen die Möglichkeit haben, ohne dass sie darüber informiert sind und ohne dass sie dann auch eine Möglichkeit haben, sich dazu zu stellen und zu sagen, das möchte ich nicht. Und von daher interessiert mich zwischenzeitlich, also medienpädagogisch, eher die Frage, was machen die Medien mit den Menschen? Und wenn wir da sozusagen auch hier im Haus zwischen den Fakultäten uns in solchen Fragestellungen austauschen können, dann sehe ich durchaus auch Möglichkeiten, wir werden nachher noch darauf kommen, große Forschungsprojekte, die wir ja im Haus haben, Graduiertenkolleg Privatheit, das jetzt im Frühjahr anlaufen wird, oder Technik Plus, dann sehe ich dort auch durchaus Anknüpfungspunkte, die Kompetenzen, die wir hier im Haus haben, in so wichtigen Punkten mal zu bündeln und zu fokussieren und uns dann auch natürlich in der Öffentlichkeit mit den Ergebnissen entsprechend dann der Diskussion zu stellen.
Hier ist der Sonntag bei mir zu Gast Professor Heckmann und Professor Pollack. Wir reden heute über Privatsphäre, Illusion oder Must-Have. Professor Heckmann, Sie sind als Student, soweit ich weiß, auf die Straße gegangen und haben gegen die Volkszählung in den 80ern demonstriert, wegen den Einschnitten in datenschutzrechtlichen Gründen. Aber wenn Sie jetzt heute das im Internet sehen, auf Facebook, müssten Sie dann nicht auch eigentlich auf die Straße gehen und demonstrieren?
Es wäre zumindest konsequent.
Es wäre konsequent.
Ja, das ist richtig. Ich habe das damals schon gemacht, weil ich in der Tat doch Sorge hatte, dass hier gewissermaßen der Staat immer mehr auch Informationen vom Bürger erhebt, ohne eine ausreichende Grundlage, insbesondere auch ohne eine ausreichende parlamentarische Diskussion im Vorfeld. Wir waren ja damals auch Jurastudenten und hatten natürlich schon ein Gefühl für diese Problematik. Und es waren aber auch andere Dinge. Damals ging es auch um Kernkraft, Cattenau. Ich hatte in Trier studiert, an der Grenze zu Frankreich. Ich war da durchaus sehr progressiv. Ich gebe zu, heute fehlt mir vielleicht auch die Zeit, diese Dinge auch in der Praxis umzusetzen, aber ich denke viel drüber nach und habe in der Tat auch durchaus auch meine Bedenken heute noch, wer eigentlich zu viel von uns weiß.
Professor Pollack, wieso gehen junge Menschen heutzutage nicht mehr auf die Straße? Was denken Sie?
Ich denke, das muss man ein bisschen differenzierter sehen. Junge Leute gehen durchaus auf die Straße, vielleicht nicht auf die realen Straßen, aber auch dort. Wenn man nach Israel schaut, wo seit Wochen kampiert wird, wenn man nach Spanien schaut, also wenn man ein bisschen über die deutschen Grenzen rausschaut, sieht man durchaus, dass die junge Generation, wo die Arbeitslosigkeit auch unter Akademikern hoch ist, wird weltweit protestiert, dass Jugendliche durchaus sich bereit sind, sich zu engagieren. Und wenn man mal anschaut, wer so in den Nachwuchsorganisationen bei ATTAC und bei Greenpeace und bei Amnesty International ist, dann würde ich das jetzt nicht als eine plakative Form des Auf-die-Straße-Gehens bezeichnen, aber das ist eine Form, sich gegen als kritikabel empfundene gesellschaftliche, soziale, ökonomische, ökologische oder Menschenrechtszustände zur Wehr zu setzen und aktiv was zu tun. Also von daher würde ich auch, um so ein anderes Schlagwort mal ein bisschen zu entkräften, wenn es immer heißt, die Jugend, die es ja als die Jugend so undifferenziert auch nicht gibt, die Jugend ist unpolitisch, dann zeigen eigentlich viele empirische Untersuchungen, dass die Jugend in manchen ihrer Teile sehr politisch ist, auch sehr engagiert politisch ist. Das zeigen die Shell-Jugendstudien, das zeigen auch die für Jugendliche replizierten Sinus-Milieus, wo wir bei den postmaterialistischen Jugendlichen oder bei den sogenannten Experimentierern.
Können Sie das ein bisschen kurz erklären, Sinus-Milieus, weil ich glaube, es ist nicht
Sinus-Milieus bekannt. Ist der Versuch, alte Einteilungen der Gesellschaft, die dem Klassenbegriff oder dann später dem Schichtbegriff folgten, durch einen neuen Begriff zu ersetzen, nämlich durch den Begriff der Milieus. Und die Milieus schauen rein in die aktuellen Lebenslagen von Menschen, welchen Wertorientierungen folgen sie politisch, religiös, weltanschaulich, stehen da eher konsummaterialistische Werte im Vordergrund oder eher ökologische, ethisch bestimmte, säkulare Ethiken, religiöse Ethiken. Und da findet man zu neuen Einteilungen. Und das hängt auch viel mit Bildung zusammen, mit der Bildung, die das Elternhaus hat, die Bildung, die auch dann die Jugendlichen selber nachfragen und absolvieren. Und da sehen wir durchaus so circa bei 25-30% der bundesdeutschen Jugendlichen ein sehr waches Bewusstsein für gesellschaftliche Problemlagen und auch ein hohes Engagement, das eigene Leben in Richtung Alternativen zu entwickeln. Fürs eigene Leben im Privaten, in der Familie, aber dann vor allem auch im Beruf, dort zu experimentieren und neue Wege zu finden. Und das ist eine Form von Protest, der nicht nur gegen etwas ist, sondern der versucht, einen eigenen Lebensentwurf, eine neue Biografie, so eine Bastelbiografie, eine Suchbewegung, dann auch politisch wirksam zu lassen, weil das kommuniziert wird. Und da sind wir wieder beim Thema Social Web. Dort wird viel sozusagen von diesen experimentellen Suchbewegungen, sehen wir in den Blogs, in den Freundesgruppen. Und da würde ich sagen, wenn man die politische Jugend sehen will, dann ist sie vielleicht nicht auf den Straßen. In Kreuzberg ja, in St. Pauli auch manchmal, aber die meine ich jetzt nicht. Aber wenn wir die politische Jugend sehen wollen, wo sie auf der Suche sich macht nach Utopien, nach neuen Entwürfen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass auch das Social Web dort sozusagen eine politische Jugend zeigt und nicht nur die chattende Jugend und die vom Koma saufen Bilder reinlädt. Das sind die Zerrbilder, sondern da sehen wir auch sozusagen diese Jugend.
Wenn ich das kurz ergänzen darf, kann ich nur recht geben. Wir sehen es ja gerade bei der Piratenpartei. Das ist ja ein gutes Beispiel für eine Gruppe von Menschen, und sie ist nicht gerade klein, wie man jetzt inzwischen gesehen hat, die sich sehr stark engagieren, die Politik machen wollen, bei denen zwar gesagt wird, sie seien eine Ein-Themen-Partei, aber das ist aus meiner Sicht gar nicht der maßgebliche Punkt. Entscheidend ist, dass sie auf politische Themenfelder schauen, aber aus einem neuen Blickwinkel heraus. Sie setzen auch das Internet ein, wenn man an Liquid Democracy beispielsweise denkt und solche Dinge, die durchaus auch vorbildlich für andere Parteien sein können. Und bei den Netzpolitikern sieht man es ja auch bei mir im CSU-Netzrat mit Dorothee Beer, aber auch bei den anderen Parteien, Manuel Höferl, bei der FDP und andere, die ja quasi parteienübergreifend diese Themen diskutieren, die wir heute auch ansprechen, etwa das Thema Privatsphäre. Dann macht man das in einem neuen Kommunikationsstil. Und das finde ich gerade besonders gut am Internet, dass ein solcher Kommunikationsstil auch sich entwickeln kann und der vielleicht ein bisschen weggeht von manchen bisherigen, von den Bürgerinnen und Bürgern eben als weniger, ja, wie soll man sagen, fruchtbar gesehenen Kommunikation der Politiker, um nicht zu sagen Plattitüden, die es ja vielfach gibt in der Kommunikation, in der Politik.
Ich sehe da auch durchaus eine Aufgabe, dass sich politische Institutionen, also Institutionen der politischen Jugendbildung, der politischen Erwachsenenbildung, dass sie sich aus ihren alten, verstaubten, didaktischen oder methodischen Formen lösen und auch neue Plattformen, also das Internet nutzen, nicht um ihre Inhalte nur dort präsent zu machen, sondern auch zu gucken, welche politische Sozialisation, und zwar selbstorganisierte politische Sozialisation, findet denn im Netz statt? Wie wird in Blogs über die Zukunft der Demokratie diskutiert? Und da müsste Schule anschließen, da müsste Jugendarbeit anschließen, und da sehe ich durchaus auch Aufgabe von Universitäten, Stichwort Lehrerbildung, das interessiert mich natürlich jetzt hier vor Ort vor allem, auch Lehrer sensibel zu machen für solche neuen Formen von Politiken, die woanders stattfinden und nicht mehr am Wochenendseminar herkömmlich, das von der Bundeszentrale für politische Bildung organisiert wird. Also da sehe ich durchaus auch Handlungsbedarf und Innovationsbedarf in Institutionen der politischen Bildung.
Wenn wir jetzt mal zurückkommen zum Thema Privatsphäre. Es gibt ja dieses Modell, dieses Post-Privacy. Wie, Professor Heckmann, würden Sie das jetzt beurteilen? Wie sehen Sie Post-Privacy und was ist es für Sie eigentlich? Es gibt ja keine feststehende Definition.
Das ist vollkommen richtig. Aber es ist ein eine wichtige Frage, ein wichtiges Thema, die anknüpft an der Frage, was ist überhaupt Privatheit? Denn das ist ja die Ausgangsfrage überhaupt. Und ich verstehe Privatheit eben nicht als eine vorgefertigte Definition in räumlicher oder funktionaler Hinsicht. Dass Privat nur das ist, was bei mir im Schlafzimmer sich abspielt oder im Wohnzimmer hinter verschlossenen Türen. Sondern Privatheit ist ganz allgemein gesprochen für mich die Möglichkeit zur Schaffung von Distanz. Aber auf der anderen Seite auch die Möglichkeit zur Zulassung von Nähe. Und wichtig ist, dass ich selber darüber bestimme, wo ich distanziert bin und wo ich jemandem nahe bin. Und dann ist es natürlich zunächst einmal nicht richtig, wenn man jetzt sagt, jemand hat hier 100 oder 500 Facebook-Freunde und hätte die Privatsphäre verloren, weil er teilt das ja mit so vielen Menschen. Wenn es wirklich seine eigene Bestimmung ist, mit so vielen Menschen in Kontakt zu sein, zu kommunizieren, dann entscheidet er auch selber über Distanz und Nähe und hat natürlich seine eigene Privatsphäre. Privacy is not over, um sozusagen dieses vielfach Mark Zuckerberg in den Mund gelegte Zitat hier umzukehren. Es ist nur die Frage, wie gestalte ich meine Privatsphäre heute im digitalen Zeitalter? Und da ist das Entscheidende eben die Frage der informationellen Selbstbestimmung. Wie weit kann ich das wirklich selbst bestimmen oder bin ich fremdbestimmt? Wie weit führt die Nutzung von Facebook dazu, dass über gewisse Automatismen, über gewisse Default-Einstellungen und ähnliches eben doch ich gar nicht weiß, dass ich mehr von mir preisgebe, als ich eigentlich wollte. Das kann regelrecht eine Täuschung am Ende sein. Und dann meine ich auch, haben wir ein Problem mit dem Privatheitsschutz. Aber soweit ich in die Lage versetzt werde, gewissermaßen mein digitales Leben auch selbst und eigenständig zu gestalten, dürfen nicht andere darüber bestimmen, was für mich Privatsphäre sein soll.
Aber Post-Privacy heißt ja praktisch, dass ich fast alles von mir preisgebe und das durch diese freie Handhabung, indem ich Informationen für andere bereitstelle, was andere auch wieder machen, aber immer sehr wahrheitsgemäß, weil ich praktisch nicht einschränke, dass ich dadurch aber erst wirklich Identität erfahre und auch sowas wie Privatsphäre sich entwickeln kann. Vertreten Sie das? Oder?
Nein, ich glaube, das kann man so nicht sehen. Und zwar einfach deshalb, Sie müssen bedenken, Sie konstruieren Ihre Identität im Internet. Das ist eine digitale Identität. Sie kann synchron laufen mit Ihrer realen Identität. Sie kann aber auch ganz unterschiedlich sein. Sie kennen so viele Fake-Accounts beispielsweise und da hat ja die Möglichkeit, Lebensläufe zu schönen. Sollte man vielleicht auch machen in der Bewerbungssituation und anderes mehr. Wo wollen Sie denn da gewissermaßen die Grenze setzen? Nein, für mich ist es wirklich entscheidend, dass ich dem Einzelnen die Möglichkeit gebe, sein digitales Leben auch im Internet zu gestalten. Und ich habe durchaus auch als Ausschluss meines Persönlichkeitsrechts die Möglichkeit, im Internet anders aufzutreten, sozusagen eine andere digitale Identität zu haben, als ich es im realen Leben habe. Und das ist ja auch der Vorteil im Internet, dass ich hier gewissermaßen meine Persönlichkeitsentfaltung gewissermaßen noch in, dass ich einen weiteren Raum für diese Persönlichkeitsentfaltung habe. Und von daher meine ich, habe ich auch Bedenken zu sagen, man müsse dem Einzelnen jetzt gewissermaßen anheimstellen oder ihm vorgeben, er müsse möglichst viel von sich preisgeben, damit wir sozusagen alles von seiner Identität wissen und mit ihm wirklich kommunizieren können. Ich denke, auch derjenige, der beispielsweise in Facebook sehr großzügig ist mit seinen Informationen, die er mit anderen teilt, hat auch seine Privatsphäre, vielleicht sein privates Tagebuch oder irgendwelche Informationen, die er wirklich für sich behält. Und dann habe ich ja wieder diese Grenze.
Wir haben es gerade angesprochen, Identität muss sich im Netz entfalten können, aber sie ist ein bisschen anders als zur realen. Es muss sie auch sein. Professor Pollack, aber was brauche ich für einen Rahmen, damit sich diese Identität gut entwickeln kann und sie nicht zu einer schizophrenen Identität wird?
Das sind die großen Fragen der Menschheit fast, die wir jetzt beantworten müssen. Ich finde es zunächst erstmal interessant, dass Kollege Heckmann den Begriff der Privatheit oder das Konzept der Privatheit mit Identität zusammenbringt. Weil das löst uns aus so herkömmlichen Begriffsschemata. Also das Privat, das ist, was bei mir hinter der Haustür ist, und was vor der Haustür ist, ist dann das Öffentliche. Das sind ja Dinge, die also an einigen zentralen Problemen des Konzepts Privatheit völlig vorbeigehen. Ich beantworte Ihre Frage schon. Ich mache aber mal ein anderes Beispiel. Mhm. Sehen Sie mal, wir predigen unseren Lehrern in der Lehrerbildung, das sind so Standarddinge, dass man Lernprozesse von Kindern dann möglichst gut organisieren kann, wenn man möglichst viel von diesen Kindern weiß. Das führt natürlich dazu, dass der Lehrer über das, was er vor sich sieht, das Kind mit seinen Hausaufgaben oder nicht gemachten Hausaufgaben, mit dem Schulranzen, mit dem Frühstücksbrot oder ohne Frühstücksbrot, dass er sagt, das reicht mir nicht als Indikator, sondern ich möchte mehr wissen. Dann geht man sozusagen auf innere Konstrukte wie Begabung oder Intelligenz, und dann kommt vieles dazu. Dann sollte man das familiäre Umfeld berücksichtigen. Gibt es da eine Drogenproblematik? Gibt es da Arbeitslosigkeit? Ist da Hartz IV oder ist das ein Chefarzt, der Vater? Und so handeln Lehrer, wenn sie sozusagen diesem Gebot, du sollst möglichst viel vom Kind wissen, damit du sozusagen seine Individualität am besten fördern kann. Das führt dann dazu, dass der Lehrer zusammen mit dem Schulpsychologen, zusammen mit vielleicht auch noch den Eltern und versucht, möglichst viel von dem Kind zu wissen. Also die Schule als öffentliche Institution nimmt ihren Auftrag dann gut wahr, wenn sie möglichst viel von der Privatheit ihrer Klientin kennt. Also wir treffen überall auf den Konflikt zwischen privat und öffentlich, und wir können das gar nicht so trennen. Ich glaube, dass es da wieder die Frage ist, wie in den Systemen dieses Verhältnis von privat und öffentlich bestimmt wird und wo Grenzen gezogen werden. Und dann ist das immer auch die Frage oder die Anschlussfrage, wer ist Subjekt der Grenzziehung? Wer zieht die Grenze? Nur die eine Seite oder sind beide Seiten? Oder muss man es rechtlich begrenzen, dort wo Pädagogen sagen, nee, wenn ich ganz viel weiß, wo der Jurist sagt, halt, da betrittst du die Persönlichkeitssphäre dieses Kindes. Und ich denke, dann sind wir wieder in komplexen Fragen. Zur Identität vielleicht noch, jetzt sind ja ein paar Stichworte gefallen. Ich glaube, es war 75 oder 78, hat eine der damals bekanntesten Internetphilosophin, Sherry Turkle, in USA lehrend, gesagt, im Netz bin ich viele. Und wenn man das sozusagen jetzt reinnimmt in moderne Identitätskonstruktionen, gehen wir ja nicht mehr von einem sozusagen unverwechselbaren Kern im Inneren eines Ichs aus, der sozusagen über das Leben hinweg gleich bleibt, sondern in Abhängigkeit von Entwicklung, von Beruf, von Sexualität, von Partnerschaft und, wechseln wir beständig unsere Identität. Und das Internet gibt uns tatsächlich jetzt die Möglichkeiten, uns unter verschiedenen Identitäten anzumelden und dann auch mal zu experimentieren, was passiert, wenn ich mich anmelde unter jung, blond, weiblich, hübsch, erfolgreich und sowas. Wie schauen dann die Reaktionen aus? Und wie das Subjekte dann verarbeiten, dieses Spiel mit, was wäre denn, wenn ich anders wäre, da kann dann ein sehr, denke ich, auch spannendes Projekt entstehen, die eigene Identität in die Hand zu nehmen. Aber das können Jugendliche nicht alleine. Da braucht es kompetente Begleiter, die ihnen da auch manchmal dann sozusagen die Grenze setzen und sagen, da solltest du jetzt vorsichtig sein.
Wie würde so ein Begleiter aussehen? Elternteil?
Eltern selbstverständlich, aber auch die Gemeinschaften ums Elternhaus rum. Dann sind wir bei den ganzen Bildungsinstitutionen, die ja heute von der Vorschule, also Kindergarten, bis hin zur Altenbildung oder bis hin zur Begleitung, sagen auch beim Sterben, begleitet ja heute Pädagogik und Psychologie den Menschen ein Leben lang. Die Forschung sagt da dazu Pädagogisierung des Lebenslaufs. Und an all diesen Stationen seines Lebens, denke ich, könnten auch mediale Angebote immer wieder eingezogen werden. Gerade auch in der alten Bildung, wenn Menschen immobil werden, dann ist sozusagen das Netz, kann ihnen dann das Leben nach Hause bringen und sie können weiterhin an Gemeinschaft teilhaben und gehen nicht in die Isolierung, weil sie einfach räumlich nicht mehr mobil sind, sondern dann kommt das Leben zu ihnen und sie können weiter dann auch sich selber als aktives Individuum und als selbstbestimmte sozusagen Identität empfinden. Also ich denke, gerade auch mit dem Fokus auf Identität, Identitätsentwicklung, Identitätsbegleitung, ist die Pädagogik oder die Psychologie oder andere Humanwissenschaften gefordert. Und auch da sehe ich in den sozialen Medien auch Chancen und nicht nur Risiken.
Das sehe ich natürlich genauso. Ich bin ja so nett vorgestellt worden als Netzoptimist. Das war mal ein Zitat, was in der Frankfurter Allgemeinen über mich stand, weil ich schon einen Vortrag gehalten habe mit dem Themenbereich und finde, das ist gut getroffen, denn ich sehe in der Tat im Vordergrund die Chancen. Auch unser Netzrat betont ja sehr stark die Chancen und will nicht immer mit Verboten und Ähnlichem arbeiten, gibt aber zu, dass die CSU da auch durchaus auch andere Meinungen kennt in diesem Feld. Und da will ich nur ein Stichwort noch nennen, weil ich glaube, das sollte man hier zumindest einmal erwähnt haben, Anonymität. Die Diskussion war ja nun in den letzten Wochen und Monaten sehr stark um ein Recht oder Grundrecht auf Anonymität. Es wurde teilweise wieder bestritten mit Klarnamenzwang und ähnlichem mehr. Vielleicht kann man an der Stelle mal mit manchen rechtlichen Vorteilen oder Fehlinterpretationen aufräumen. Natürlich gibt es ein Grundrecht auf Anonymität. Selbstverständlich. Das ist letzten Endes verankert in der Menschenwürde und im Persönlichkeitsrecht, Artikel 1 und 2 Grundgesetz. Das Problem ist nur, dieses Grundrecht ist nicht schrankenlos. Das heißt, es gibt auch sowieso sonst kaum Grundrechte, die schrankenlos sind, auf die Menschenwürde im Kern. Und das bedeutet, müssen wir natürlich schauen, wo wird die Anonymität sozusagen aufgehoben, weil höherrangige Zwecke dies erfordern, das ist in bestimmten Fällen möglich. Aber zunächst mal habe ich diesen berechtigten Grundrechtsschutz, weil ich muss auch geschützt werden davor, dass vielleicht Leute, die doch nichts Gutes mit mir vorhaben, meine Identität auch missbrauchen können. Und davor bin ich ja geschützt durch die Anonymität, die ich im Internet ja durch Anonymisierungssoftware und Ähnliches auch erreichen kann.
Wir haben uns schon vorher über Post-Privacy unterhalten. Gerade kam nochmal die Meldung, ja, können die beiden denn bitte nicht darüber reden? Ja, ein bisschen zu spät eingeschaltet, aber wir greifen das Thema nochmal kurz auf. Und zwar, im Internet werden Informationen gefiltert, zum Beispiel durch Google, aber wir kennen es auch aus dem Journalismus. Ja, Informationen werden für uns aufbereitet, gefiltert, weil man uns sagt, ja, das ist relevant für dich, aber wie weit dürfen sie denn überhaupt gefiltert werden? Und wo ist es rechtlich relevant? Weil Post-Privacy zum Beispiel fordert ja Informationsfreiheit, keine Filterung, nichts. Was würden Sie sagen?
Das Ganze ist gesetzlich nicht wirklich geregelt und es ist eigentlich auch vielleicht ganz gut so, dass es nicht geregelt ist, denn im Grunde genommen ist es immer ein gewissermaßen auch diffuser Prozess, der an bestimmten Interessen beispielsweise anknüpft oder an bestimmten Strategien. Früher waren es eben, wie gesagt, die klassischen Medien, wo der Journalist darüber die Redaktion bestimmt hat, was erfährt die Öffentlichkeit und was wird vielleicht dort nicht veröffentlicht. Google ist ja schon viel weiter, indem wir heutzutage viel eher die Möglichkeit haben, Dinge zu finden, die keine Redaktion vorher in Anführungszeichen zensiert hat. Natürlich ist der Algorithmus von Google dann entscheidend. Man weiß ja nicht, wie das genau funktioniert mit Google. Es ist offensichtlich eben die Wichtigkeit, die dazu führt, dass man bei Suchmaschinenergebnissen weit oben landet. Das, was vermeintlich die meisten interessieren. Und von daher, glaube ich, haben wir hier immer noch eine gerechtere Chance, Informationen heranzukommen, als wir es vielleicht unter der Ägide der klassischen Medien hatten. Und solche Netzwerke wie Facebook, die ja wieder autark sind, ein eigenes Internet gewissermaßen auch bilden wollen, nach den Vorstellungen auch von Facebook, die bieten ja weitere Suchmöglichkeiten, auch unabhängig von der Google, vom Google-Algorithmus. Also im Grunde genommen, meine ich, haben wir heute die Möglichkeit, an praktisch alle Informationen heranzukommen, an manche schneller, bei manchen haben wir ein paar Umwege zu gehen.
Wenn wir jetzt das Stichwort Informationsfreiheit und eigentlich keine Filterung hören, sind wir eigentlich immer gleich beim Internet und bei Google. Es heißt ja auch immer, man ist überlastet durch diese Vielfalt. Was würden Sie sagen, Professor Pollack? Stimmt das eigentlich? Kann man Informationsfreiheit völlig fordern?
Ja, fordern kann man das immer. Die Frage ist, ob sozusagen
oder
die Forderung sinnvoll ist und ob die Konsequenzen dann auch oder die zu erwartenden Konsequenzen sinnvoll sind. Ich möchte nochmal einen kleinen, klitzekleinen historischen Exkurs machen. Wenn wir ins 18. Jahrhundert gehen, da ist sozusagen die Öffentlichkeit der Inbegriff von kritischer Diskussion. Da versammeln sich kritisch resonierende Bürger in den Kaffeehäusern, sie gründen Lesezirkel, da entstehen literarische Clubs, politische Clubs und da ist da passiert in der Öffentlichkeit was, wo in der Öffentlichkeit kritische Diskurse anfangen, die Monarchen dann fürchten. Habermas hat das ja in seiner, glaube ich, Habilitationsschrift Strukturwandel der Öffentlichkeit damals beschrieben. Und wo wir heute hingehen mit einer Öffentlichkeit, in der diese Form von kritischem Diskurs eben gefährdet ist durch Informationen, die nicht aus sich speisen aus dem Impetus einer kritischen Diskussion von kritikablen Zuständen, sondern die den Menschen in den Griff nehmen wollen, also große Stichwort Kulturindustrie und die ihn eigentlich eher mit der volkstümlichen Hitparade und solchen Geschichten zumüllen wollen. Gegen diese Informationsfreiheit würde ich mal sozusagen Anfragen setzen. Nicht verbieten, aber erstmal fragen, ist das dann auch die Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, sich an so etwas zu beteiligen oder könnte man sich da ein anderes Programm vorstellen? Und die totale Information, die, glaube ich, könnte der Mensch gar nicht bewältigen, weil er ein endliches Wesen ist und auch sein Gehirn nur endliche Möglichkeiten hat, Synapsen irgendwie zu schalten. Ich glaube, es ist auch die Frage der Beurteilung von Informationen. Wenn man nur die richtigen Stichworte eingibt bei Google, dann kriegt man 1000 esoterische Seiten, die behaupten, die Welt ist eine Scheibe, geh nicht zu weit raus an die Ränder, du fällst ins Nichts. Wir wissen natürlich, dass die Welt eine Kugel ist, auf der Grundlage von seriöser naturwissenschaftlicher Forschung. Da geht es um die Beurteilung von falschen Behauptungen über die Wirklichkeit. Dass die Wirklichkeit anders ist, wie Behauptungen es insinuieren oder darlegen. Da muss man Wissen haben. Pornografie ist in dem Sinne nicht wahr oder falsch. Das ist keine Frage eines kognitiven Beurteilungskriteriums, sondern Pornografie ist vielleicht juristisch bedenklich, die kann ethisch bedenklich sein, die kann auch entwicklungspsychologisch bedenklich sein oder sie kann bedenklich sein, dass Jugendliche, 12-Jährige, 14-Jährige heute alle möglichen Varianten des Kama Sutra, also wie man Geschlechtsverkehr vollziehen kann, kennen, bevor sie selber sich eigene Bilder machen können, bevor sie selber eine Sensibilität für die eigene Sexualität entwickeln können. Was will ich? Was macht mir Spaß? Was darf ich von meinem Partner fordern oder nicht? Das sind ja hochkomplexe und riskante Erfahrungen und Suchbewegungen. Und da würde ich dann durchaus, nicht jetzt mit dem Zeigefinger sagen, Pornografie ist nicht wahr oder falsch, aber wir müssen anders mit ihr umgehen. Und ob ich jetzt eine Hausarbeit mit Wikipedia belegen in den Fußnoten ausstatte oder vielleicht doch nicht lieber zur Enzyklopädie Britannica oder zu was anderem greife, ist ein pragmatisches Kriterium. Welche Tools oder welche Möglichkeiten nutze ich für meine Zwecke? Jetzt haben wir kognitiv, pragmatisch, ethische Beurteilungskriterien, unter denen wir Informationsflut beurteilen können. Und das ist eine Differenzierung, wo ich sagen kann, dann schauen wir uns mal an, was so auf YouTube oder woanders steht und wenden mal diese drei Beurteilungskriterien an. Kommt sicherlich auch ein juristisches, rechtliches dazu, wo ich sage, dann lass uns über Informationsfreiheit und über Öffentlichkeit und alles soll zugänglich sein, weiter diskutieren.
Zum Thema eigene und fremde Bilder. Fremde Bilder werden mir auch zum Beispiel geliefert in TV-Formaten. Zum Beispiel darunter Doku-Soaps und Reality-TV. Wie würden Sie das sehen? Leisten die überhaupt einen Beitrag für unsere Gesellschaft oder sind sie einfach nur schädlich oder gar nichts?
Da müsste man empirische Forschung befragen, also Medienwirkungsforschung befragen, ob der Dauerkonsum von so Formaten wie Via Family oder anderes, welche Wirkungen das hat, zum Beispiel in Bezug auf die Entwicklung eines Bildes von Familie, das für mich selber normative Wirkung hat, in dem Sinne, dass ich sage, so eine Familie möchte ich mal haben, so eine Familie könnte ich mir vorstellen. Wenn auch dazu gibt es auch hier bei uns an der Uni, bei uns am Lehrstuhl Forschung, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, die einfach mal die die Familie, wie sie in so Formaten gezeigt wird, mit dem statistischen Jahrbuch der Bundesrepublik Deutschland vergleichen. Und dann sehen wir, dass weder die Werbefamilie noch die Familie, wie sie in Talkshows oder woanders dargestellt wird, also medial inszeniert wird, skandalisiert wird, brutalisiert wird, dass das nicht die empirische Durchschnittsfamilie des statistischen Jahrbuchs der Bundesrepublik Deutschland ist. Die schaut ganz anders aus. Und mit solchen Differenzen könnte man wieder Lernprozesse organisieren in der Schule, sagt, schauen wir uns das mal an. Aber da, wo es normative Wirkungen hat in Bezug auf Einstellungen, Verhaltensweisen, die für mein eigenes Leben und für das Leben, das ich mit meiner Familie, meiner Gemeinschaft führe, wo solche Wirkungen resultieren, da würde ich dann auch schon genauer hinschauen und dann auch schon sozusagen so ein Bedenklichkeitsfragezeichen setzen. Aber das ist Frage empirischer Forschung.
Gut, in juristischer Hinsicht müssen wir natürlich schauen, inwieweit sind die Inhalte solcher Sendungen für die Betroffenen schädlich. Nehmen wir mal ganz den Zuschauer raus, wenn beispielsweise bei Big Brother Formaten möglicherweise zu sehr unter die Bettdecke auch gefilmt wird, dann ist es eine Frage, darf das dann erst nach 22 Uhr ausgestrahlt werden oder ähnliches. Wir hatten die Diskussion bei Big Brother ja auch vor Jahren gehabt. Das Format besteht meines Wissens heute immer noch, obwohl es längst nicht mehr so stark im Bewusstsein ist. Aber die Frage ist natürlich, wie weit schadet es dem Einzelnen, der sich dort beteiligt? Dann können Sie das Dschungelcamp dazu nehmen, dann müssen wir auch DSDS dazu nehmen und die Bloßstellung der Menschen. Von der juristischen Seite her möchte ich gar nicht zunächst mal damit antworten, dass man solche Dinge von vornherein verbieten müsste. Das Recht hat sowieso aus meiner Sicht hier sich erst einmal herauszuhalten. Es gibt offensichtlich einen Bedarf in der Gesellschaft. Die Sender produzieren ja nur das, was auch von der Bevölkerung gewollt ist. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, wir brauchen hier irgendwo eine Schamgrenze oder irgendwo eine Grenze, wo wir sagen müssen, ein Mindestniveau gewissermaßen, sondern letzten Endes ist es immer ein Spiegel unserer Gesellschaft. Aber natürlich müssen Persönlichkeitsrechte irgendwo noch gewahrt werden. Und da gibt es natürlich immer wieder auch Abmahnungen, wenn jetzt Sendungen wie DSDS oder Dschungelcamp dann irgendwann bestimmte Dinge zeigen und sagen, hier sind Leute bewusst getäuscht worden über das, was am Ende ausgestrahlt wird und sie gewissermaßen verunglimpfend darstellt. Aber im Grunde genommen, soweit es um erwachsene Menschen geht, die genau wissen, was sie dort tun, muss man ihnen die Freiheit wohl erstmal lassen.
TV-Sendungen sind ja das eine, wir haben ja gerade über Persönlichkeitsrechte gesprochen, aber auf Plattformen wie YouTube, Clipfish und anderen passieren ja noch ganz andere Dinge, die ja eigentlich nicht mit dieser geskripteten Realität zu tun haben, sondern die wirkliche darstellen und abbilden. Da zeigen zum Beispiel Mütter ihre betrunkenen Söhne, stellen sie bloß, um andere davor abzuschrecken. Es werden Missgeschicke gefilmt von anderen Menschen oder Videos aus dem Klassenzimmer eingestellt. Ist das nicht eigentlich die viel schlimmere Persönlichkeitsverletzung als jetzt, sage ich mal, Formate, TV-Formate?
Ja, in dem Fall eindeutig ja, für mich schon. Und das ist auch ein Punkt, wo ich sagen muss, bei allem Netzoptimismus, bei aller Liberalität und Offenheit, die ich hier wirklich an den Tag legen möchte, geht es hier um den Schutz der Schwächeren im Internet. Das ist mir ein ganz großes Anliegen auch, und das haben wir im CSU-Netzrat ja auch immer wieder auch als Grenze gesehen. Man muss irgendwo eine Grenze ziehen und sagen, wo es um Mobbing geht beispielsweise. Ganz Fall, Sie kennen das mit iShare Gossip beispielsweise. Oder eben hier um starke Persönlichkeitsrechtsverletzung durch das Hochladen von Videos mit verunglimpfenden Inhalten. Da muss das Recht auch noch ein Stück weit funktionieren können. Da müssen wir die Möglichkeit haben, auch disziplinierend tätig zu werden. Das heißt, dass es hier auch schon mal eine Strafverfolgung gibt. Dass es hier auch schon mal die Möglichkeit gibt, so etwas auch zu unterbinden, dass der Einzelne weiß, die Gesellschaft nimmt auch nicht alles hin. Was derjenige, der stärker ist, weil er technisch in der Lage ist und weil er sich das herausnimmt, dass er dies machen kann. Wir können hier nicht sozusagen das, was wir als kulturelle Errungenschaft haben in einer Gesellschaft, dass wir noch einen Rest haben, auch von Rücksichtnahme, von Anstand gewissermaßen, dass wir das komplett aufgeben im Internet, nur weil das technisch so leicht möglich ist.
Professor Pollack, wie sehen Sie solche Videos auf YouTube? Ist das die neue Art, die Welt spielerisch zu entdecken? Kann man das eher kritisch sehen oder ist das einfach jetzt Modetrend?
Also, wenn ich das Beispiel, das Sie eben selber genannt haben, nochmal aufgreifen darf, wenn eine Mutter da ihren eigenen Sohn, der betrunken ist, einer Öffentlichkeit vorführt, dann interessiert mich die Frage, was bewegt so eine Frau, das zu tun? Also was ist da vorher passiert, das zu tun? Ich bin nicht so zynisch, dass ich das drunter subsumieren würde, was Andy Warhol mal gefordert hat. Also jeder Mensch soll wenigstens einmal im Leben für 15 Minuten ein Künstler oder ein Star sein. Das wäre zynisch. das sozusagen als eine späte Einlösung dieser Forderung von Andy Warhol zu sehen. Nein, sondern ich glaube, da beschädigt sich jemand selber, da verletzt sich jemand selber in seiner Würde. Und an dem Punkt, wo jemand selber sich in seiner Würde, die das Gesetz ihm ja schützen will, wo er sich selber sozusagen darin beschädigt, indem er sich so einer Öffentlichkeit präsentiert, da würde ich dringenden Handlungsbedarf sehen, aber den würde ich weniger jetzt juristisch sehen, sondern würde ich sagen, was ist da vorher passiert? Was ist da ökonomisch passiert in der Familie? Was ist da vorher an Verwahrlosung von Kommunikation passiert? Was führt so eine Familie muss zerbrochen sein. So eine Familie hat keine sozusagen innere Schutzbindung mehr gegenseitig. Also da ist vorher viel kaputt gegangen. Und da muss man in den Kontext schauen, in welchen Familien sowas passiert. Für die Schule ist es geregelt, alles, was in der Schule mitgefilmt wird, ist Verstoß gegen Schulordnung. Da sind die Dinge eindeutig. Auf der anderen Seite will ich auch jetzt nicht in die Falle reinlaufen, dass sozusagen mich bewahrpädagogisch da moralinsauer jetzt zum Zeigefingerpädagogen zu machen. Weil auf der anderen Seite ist es ja durchaus, gehört es ja zur Jugendphase dazu, dass man sich outet, dass man zeigt, wer man ist, dass man rausgeht und auch dort sozusagen seine Männlichkeit, seine Weiblichkeit auch im erotischen Sinne präsentiert. Und da gehören auch bestimmte Rituale der Stärke hin und wieder vielleicht auch mal Komasaufen dazu. Das darf man sozusagen dann auch nicht wieder das Kind mit dem Bade ausschütten oder umgekehrt, sondern da muss man dann auch differenzieren und sagen, das sind vielleicht tolerierbare Erfahrungen, wo auch mal Grenzen überschritten werden, weil wenn ich eine Grenze überschreite, weiß ich, dass davor eine sinnvolle Grenze gewesen wäre für mein Handeln. Und daraus können wieder Lernprozesse resultieren. Also ich habe auch da eine differenzierte Meinung dazu und nicht, weil ich das Recht missachte, aber ich sage, dass viele Dinge lassen sich mit dem Recht auch nicht heilen, vielleicht prohibitiv vermeiden, aber sie lassen sich nachträglich nicht heilen und dann sind vielleicht auch andere Fragestellungen soziologisch, psychologisch, ökonomisch gefordert zu sagen, was ist da vorher passiert, dass jemand das macht?
Aber wir können noch einen Punkt hinzunehmen, die Medienkompetenz, die wir wenigstens noch kurz angeschnitten haben sollten, ist hier auch gefragt, nämlich dahingehend, dass den Leuten, den jungen Leuten beispielsweise auch klar ist, welche Wirkungen es hat, wenn sie bestimmte Dinge beispielsweise auf YouTube hochladen, wie die Dinge verbreitet werden können. Manche meinen vielleicht, sie haben mal kurz was gefilmt und laden das dann hoch und sie können es jederzeit wieder löschen und dann ist es wieder ungeschehen gemacht, so wie man früher auch im realen Raum mal irgendeine Dummheit begangen hat. Aber das ist ja nicht so. Und dann ist es schon wichtig, dass man bei den Schulen aufhört mit dem Gedanken, über Handyverbot oder ähnliches die Dinge regulieren zu können, sondern wir müssen aktiv und proaktiv mit den Dingen umgehen. In den Schulen muss man vielmehr auch die Technik einbringen und muss sie nutzen auch die positiven Seiten nutzen und mit den Schülern gemeinsam das entdecken, dass die Lehrerinnen und Lehrer dort natürlich auch noch Nachholbedarf haben, auch was die Grundlagen betrifft. Das verstehe ich, da muss man eben neue Lehr-Lernformen finden, dass beispielsweise Schüler und Lehrer gemeinsam oder teilweise sogar die Eltern Dinge eben erlernen. Das ist ein lebenslanges Lernen in dem Bereich. Aber dass man eben auch wirklich den Horizont erweitert im Hinblick darauf, was sind die Wirkungen dessen, was ich dort im Netz unternehme.
Vielleicht nur noch mal ein anderes Beispiel. Vielleicht mal von YouTube und diesen Dingen wegzugehen, auch mal zu den herkömmlichen Dingen. Ich habe mal im Rahmen einer Zulassungsarbeit folgende Fragestellung behandeln lassen. Eine zukünftige Lehrerin hat 3 Klassen, 9. Klasse Realschule befragt, sagt mir mal, was ihr gegenwärtig, eure Hitparade, was ihr da so am liebsten hört. Und dann hat sie da draus Best of 5 gemacht und hat gesagt, jetzt schaue ich mir mal die Liedtexte an, was da so in den Liedtexten dann drin ist. Und hat das, was in den Liedtexten wozu aufgefordert wird oder wo gesagt wird, das habe ich alles gemacht oder das ist geil, wenn man das macht, das hat sie dann einfach mal verglichen mit den einschlägigen Strafrechtsparagraphen. Was würde einer kriegen vom Jugendrichter, wenn er das, was er auf deutschen Hip-Hop oder im neonazistischen irgendwelchen Liedgut, wenn er das dort, was er dort hört, was angepriesen wird, was geil ist und was man alles machen kann mit der Freundin oder mit gesellschaftlichen Randgruppen, was würde ihm der der Jugendrichter, der würde den verdonnern, der kommt sein Leben lang aus dem Zuchthaus nicht mehr raus. Und das sind sozusagen Konsequenzen von Handeln. Und dann ist es da ist auch eine kleine Drastik drin, zu sagen, hör das nicht, weil das ist bedenklich. Nein, man muss es vor Augen führen und sagen, das sind Konsequenzen deines Handels, wenn du es tätest. Und das ist verboten, weil im Strafrecht, das Strafrecht stellt das unter Strafe, solche Dinge.
Wobei ich ja glaube, dass viele, die solche Liedtexte hören, die Musik vielleicht gut finden, den Text auch zunächst einmal aufnehmen, aber das nicht unbedingt alles umsetzen würden, was da steht oder gesagt wird.
Gut, kommen wir jetzt, da die Zeit sehr fortgeschritten ist, kurz zur Schlussrunde, um ein Fazit zu ziehen. Jetzt auch wieder zum Thema Privatsphäre. Wie viel Freiheit brauchen wir im Netz, um noch Privatsphäre zu haben oder für uns garantieren zu können? Was würden Sie sagen, Professor Heckmann?
Für mich ist ein Wort hier das absolute Resümee: Transparenz. Ich muss letzten Endes wissen, was dort wer macht, wie die Geschäftsmodelle der Dienstanbieter aussehen wie bei Facebook und Google, wie die Wirkungen sind von YouTube und Ähnlichem. Das muss einfach möglichst offen sein, damit ich mich darauf einstellen kann. Und wenn ich selber, weil ich sehr jung bin, vielleicht noch oder sonst vielleicht Emotionsdefizite habe, das für mich noch nicht auswerten kann, dann müssen mir andere dabei helfen, eben unter dem Stichwort Medienkompetenz. Aber Transparenz ist sehr, sehr wichtig, weil wir werden die Dinge rechtlich nicht wirklich regulieren können. Wir werden hier nicht mit Paragraphen kommen können, um hier so ein gedeihliches Zusammenleben im Netz zu organisieren. Wir brauchen ein Stück weit Selbstorganisation, Selbsthilfe auch in der Community. Das ist auch die positive Seite des Netzes. Und wenn das alles möglichst transparent vonstatten geht, dann ist mir auch nicht unbedingt bange um die Zukunft.
Wie viel Freiheit brauchen wir, laut Ihnen, Professor Pollack?
Ich bin da in dem Punkt bin ich ganz konservativ und sage, das, was Kollege Heckmann mit Transparenz fordert, das würde ich sozusagen sagen, Transparenzfähigkeit, und das ist für mich der klassische alte Begriff der Mündigkeit. Da sind wir bei Kant, und ich glaube, das ist ein guter Gewährsmann, auch heute noch in der Frage, ja, was machen die Menschen mit den Medien und was machen die Medien mit den Menschen? Um das beurteilen zu können, muss ich mündig sein. Netzmündigkeit, das könnte man. Netzmündigkeit.
Ein schöner Begriff, schließe ich mich an.
Auf dem nächsten CSU in der Tag. Ja. Vervollständigen Sie ganz kurz folgende Sätze. Erstmal Professor Pollack. Für die Generation meiner Kinder wünsche ich mir, also auf das heutige Thema bezogen.
Ui. Also generell wünsche ich Ihnen, dass Sie an kritischen Stellen Ihres Lebens richtigen Beistand finden von Menschen, die es mit Ihnen gut meinen.
Professor Heckmann?
Der gleiche Satz?
Ja.
Ich dachte, es kommt ein neuer Satz. Also für die Generation, also für meine eigenen Kinder, ich habe ja selbst zwei Digital Natives, da wünsche ich mir eigentlich, dass die positiven Möglichkeiten, die das Netz nun mal bietet, auch für Information und Kommunikation, dass die immer sozusagen im Vordergrund stehen werden und nicht gewissermaßen konterkariert werden durch die leider auch vorhandenen negativen Seiten der Internetkriminalität.
Das Internet ist für mich
spannend, aufregend, kreativ.
Professor Heckmann?
Ein selbstverständlicher Bestandteil meines Alltags.
Gesetze können nicht
das Internet durchgehend regulieren.
Also wenn der Satz schon einen Juristen ins Schwimmen bringen kann, sage okay. Ich lieber nichts dazu.
Der abschließende Satz zu unserem heutigen Thema. Privatsphäre ist für mich
Ui. Es ist mehr für mich. Also Privatsphäre ist wichtig, weil ich auch noch einen Raum haben will, wo ich mir selbst gehöre. Wo ich mir einfach nur selbst gehöre.
Also ein Raum, wo Sie sich selbst gehören.
Ja, also, aber da ist es eine Raummetapher, die sehr, sehr weit ist. Aber okay. Ein Raum, wo ich mir selbst gehöre.
Ja, Privatsphäre ist für mich auch ein großes Stück analoge Insel. Denn diese analogen Inseln möchte ich mir schaffen. Ich habe ein schönes digitales Leben, aber ein noch schöneres außerhalb des Netzes.
Dann bedanke ich mich Professor Heckmann und Professor Pollack fürs Kommen heute am Sonntag, im Sonntag der Campus Crew. Wünsche Ihnen einen schönen Nachhauseweg, schönen Abend euch auch da draußen. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon Benjamin Hartwig. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht auch mal wieder hier bei uns. In diesem Sinne, tschüss und schönen Abend.